Also ich hatte natürlich auch bestimmt viele traurige Momente, aber es war nie so ein Gefühl von, ich hab's irgendwie verkackt oder so. Weil immer was anderes passiert ist. Es war immer in Bewegung in irgendeiner Art und Weise.
Herzlich willkommen zur Sendung Schöner Scheiter. Heute mit Max Richard Lessmann und Anton Weil. Na super, es läuft.
Das ist,
die Nummer geht los. Ist das der Einstieg?
Ist das dein Einstieg? Ist das deine Anfangsphrase?
Nee, bisher noch nicht, aber vielleicht wird sie das. Aber ich habe, ich weiß gar nicht, soll ich was sagen? Vielleicht haben die Zuhörer ja schon längst
ausgeschaltet.
Wieder. Tschüss. Schon längst wieder ausgeschaltet. Nee, ich habe jede Folge wirklich sehr kurz gehört von dir bisher. Ich habe halt immer nach dem Intro ausgeschaltet. Ich habe eine Ikone hier. Max Richard Lessmann ist zu Gast bei Schöner Scheitern. Aber jetzt machen wir das mal gleich am Anfang. Ich habe eine kleine Überraschung für dich.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Hallo, hier ist Jasna Fritzi Bauer und ihr hört gerade Schöner Scheitern. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Gast, der heute da ist, introducen darf, sozusagen in Denglisch. Der Gast heißt Max Richard Lessmann. Ich liebe Max Richard Lessmann. Max Richard Lessmann liebt Schrottpromis. Max Richard Lessmann ist ein geiler Texter, ein Sänger, ein begnadeter Podcaster und hat ein Herz für all diese Millionen Schrott-Promi-Formate. Ich selbst durfte schon mit ihm co-moderieren, durfte ihn vertreten und liebe auch, dass er eine sehr große Liebe mit mir gemeinsam teilt. Die Schrott-Promis natürlich nicht, die teile ich nicht mit ihm, aber wir lieben beide und sind sehr stark käseabhängig. Wir versuchen beide von dieser Sucht loszukommen. Mehr dazu hört ihr vielleicht jetzt. Max, viel Spaß. Anton, alle anderen, have fun. Bis bald. Tschüss.
Sehr schön. Vielen Dank, Jasna.
Ja, das war Jasna Fritzi Bauer. Auch Podcasterin und Schauspielerin.
Ja.
Du auch, Podcaster.
Aber kein Schauspieler.
Kein Schauspieler, aber Musiker.
Musiker, ja.
Und Texter.
Im weitesten Sinne Musiker. Ich fühle mich nicht so richtig als Musiker.
Irgendwie, nein.
Irgendwie kriege ich immer so einen Schauer im Nacken, wenn ich das sage. Ich fühle mich so ein bisschen als Lügner, wenn ich das sage. Vor allem, wenn ich mit klassisch ausgebildeten Musikern spreche.
Ja.
Ich glaube schon, dass ich ganz gut Texte schreiben kann. Aber ich bin ja übers Texteschreiben überhaupt in die Musik so reingerutscht. Ich hatte so drei Kumpels, die haben immer Musik gemacht. Und dann hat der eine mich gefragt, sag mal, kannst du nicht mal einen Text schreiben? Und dann habe ich einen Text geschrieben und dann hat er den so gesungen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so kann ich das ja auch. Und dann bin ich Sänger geworden dieser Band und war das dann.
Ach, krass.
Sehr, sehr lange.
Ja. Das heißt,
das war so ein bisschen aus Versehen. Aber eigentlich wollte ich das nicht sein.
Ja. Was wolltest du sein? Was war dein Ideal?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Was will man mit 15 sein oder 14? Was wolltest du denn mit 15 sein?
Da wollte ich schon Schauspieler sein, das weiß ich. Ich wollte das sehr früh. Aber ich glaube, aus der Faszination heraus, die Welt zu sehen, für mich war das so ein Synonym für Reisen, Erleben, intensiv Sachen wahrnehmen, James Bond-mäßig mit dem Boot über ein Auto fliegen und alles Mögliche vor Greenscreen gegen Monster kämpfen. Also der Action-Spielfaktor, glaube ich, hat mich da sehr rangezogen. Plus, ich wollte auf jeden Fall keinen Job 9-to-5 und keinen Wochenalltag. Ich hatte das Gefühl, das hat mich irgendwie beängstigt. Ich habe das Gefühl, da habe ich mich nie gesehen. So.
Das kann ich gut verstehen. Ich wollte, glaube ich, vor allem kein Schüler mehr sein. Ich fand, das war so das Schlimmste. Eigentlich wollte ich vor allem das abschließen. Und meine Mutter hat gesagt, sie hat mich noch nie so glücklich und danach auch nie wieder so glücklich gesehen, wie an dem Tag, als wir unser Abiturzeugnis bekommen haben.
Was war deine Motivation, das bis zum Abi dann durchzuziehen? Die Eltern auch? So war es bei mir. Ich wollte die Eltern glücklich machen.
Bei mir, meine Eltern haben einen Trick gemacht. Meine Eltern haben gesagt, ja, okay, dann mach
kriegst
halt nicht.
Kriegst du einfach richtig viel Geld.
Nee, die meinten, dann mach halt nicht.
Oh.
Ja. Was natürlich ein hoher Einsatz ist. Also ich muss denen sagen, Poker-Props. So.
Ja.
Und die waren so, ja, okay, dann mach halt nicht. Und dann war ich so, nee, warte mal ganz kurz. Wie bitte? Was? Und dann habe ich es doch gemacht. Und dann gab es nochmal so einen Moment, wo ich auf dem Weg war zu meiner Englisch-Abiturprüfung, glaube ich. Wo ich dann gesagt habe, ah nee, ich glaube, ich gehe nicht hin. Und da hat meine Mutter, was sie ganz selten gemacht hat, doch die Stimme erhoben, hat gesagt, sag mal, du spinnst doch wohl, du gehst da jetzt hin. Gesagt, ja gut, na gut, fair auch. Ja. Wäre jetzt auch Quatsch, sich da so durchgeprügelt zu haben und dann dann das jetzt nicht zu machen.
Aber hast du das Gefühl, ah, das Abi, das wird mir irgendwas bringen, weil dann kann ich studieren, oder war das für dich immer so erstmal einfach
schwierig? Nee, für mich war klar, dass ich auch im Kreativen arbeiten werde und dass ich kein Abitur brauche.
So, ja.
Das war mir irgendwie klar. Ich hatte da immer ein ganz großes Vertrauen. Ich wusste gar nicht so richtig, was passieren wird, aber ich hatte immer ein großes Vertrauen. Ich wollte irgendwann auch mal Schauspieler werden, habe dann auch lange so im Jugendbereich des Landestheaters in Schleswig-Holstein gespielt und so. Und das war auch richtig gut. Da habe ich auch echt tolle Leute kennengelernt, die jetzt auch tolle Schauspieler sind. Da, in der gleichen Zeit haben wir aber mit der Band angefangen. Und als es dann darum ging, nach dem Abitur so vorsprechen zu gehen,
ja,
Schauspielschulen und so, da hatte ich schon gar nicht mehr so richtig doll Bock. Da war ich schon so ein bisschen so, ja, okay. Und ich bin dann nur einmal vorsprechen gegangen. Und habe dann auch, als ich vorsprechen war, schon währenddessen gemerkt, oh Gott, nein, das ist es nicht.
Wo warst du?
Ich war in der Ernst Busch. Ja.
Und was haben sie gesagt?
Die haben gesagt,
sing doch mal was.
Sing doch mal was. Nee, ich überlege gerade, es war irgendwie so, dass sie gesagt haben, ja, also man muss dazu sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich hatte manchmal, was auch immer das ist, wo man da so reintappt, wie der Amerikaner sagt. Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe das nicht gefühlt.
Ja.
Deswegen war für mich das auch eigentlich klar, dass ich nicht weiterkomme. In dieser Gruppe war es nämlich so, dass man kommt, in dieser Gruppe wäre, glaube ich, nur einer weitergekommen. Und ich wusste, wer da weiterkommt. Mm. Das ist tatsächlich jetzt ein Schauspieler auch, der auch dreht, und der heißt Leonard Scheicher.
Den kenne ich.
Ja, kennst du den?
Den kenne ich, ja.
Ja.
Der hat jetzt bei Das Boot mitgespielt,
genau,
und so.
Ja.
Und ja,
der hat bei Finsterworld mitgespielt.
Genau.
Und da habe ich den das erste Mal gesehen und war
da spielt
so,
er diesen da ganz bösen.
Warte mal ganz kurz, den kenne ich doch irgendwoher.
Ja.
Und der hat wahnsinnig toll da gespielt bei diesem Vorsprechen. Und da war mir auch völlig klar, dass sie den nehmen.
Ja.
Und das Gespräch war aber ganz nett, weil die waren so, ja, eigentlich finden wir dich ganz gut, aber was war denn heute los irgendwie so? Und dann war ich so, ja, es ist schon okay. So,
ja.
Ist schon okay, ich will auch eigentlich gar nicht. Und dann waren die irgendwie so, ein bisschen wie mit meinen Eltern und mir. Dann waren so, Moment mal. Also jetzt waren so, ja, finden wir sie jetzt so im Gespräch doch auch sehr interessant. Und dann war ich aber irgendwie schon mit wenigen Fahren weg und war so, nee, das ist nicht mein Ort. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, für die das der Ort ist. Ein guter Freund von mir hat da auch studiert. Und aber das war für mich nichts.
Ja.
Also grundsätzlich bin ich sehr wissbegierig und möchte auch ganz viel erfahren, aber die Art und Weise, wie das im Schulsystem und im universitären System irgendwie funktioniert, ist auf jeden Fall nicht meine Art und Weise. Und
ja.
Da wäre ich auch verloren gewesen. So oder so. Ob das jetzt eine Schauspielschule gewesen wäre oder irgendwo anders, ich wäre auf jeden Fall da relativ schnell an meine Grenzen gestoßen.
Und das heißt, du bist in der Schule bist du in Husum auf die Schule gegangen?
Genau, ja.
Und bist dann da geblieben und hast die Band da gemacht?
Wir sind nach Hamburg gezogen, direkt nach dem Abi. Ja. Und haben von da aus dann die Band gemacht. Ich habe dann auch Zivi gemacht und wir haben irgendwie wahnsinnig viele Konzerte gespielt. Auch in diesem Jahr, in dem ich dann auch vorsprechend war und so. Deswegen, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass jetzt irgendwie was Doofes passiert ist.
Deswegen, sondern es ging eh schon los.
Genau, es war halt die ganze Zeit immer was los.
So. Ja. Ja, die Band, über die wir reden, heißt Vierkant-Tretlager. Darüber habe ich dich auch kennengelernt. Ich glaube, über eine Empfehlung von Casper damals wirklich, weil der das so hochgepriesen hat und ihr wart auch Vorband, ne?
Genau, wir waren mit auf Tour 2011.
Ich kann mich echt noch daran erinnern, dass das früh so war, dass Casper so Newcomer gepickt hat und es war immer sehr spannend zu sehen, wen er spannend findet.
Ja.
Und das sich dann anzuhören, wie so eine Redaktionstop 10 oder so, die er dann rauskommt.
Ja, dafür bin ich nach wie vor auch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das hat vielen Künstlern Türen aufgemacht. Und das finde ich echt cool. Es gibt wenig Künstler, die sowas machen eigentlich, ne?
Ja.
Also eigentlich sollten das viel mehr Leute so machen, wie er das macht. Aber es haben natürlich auch wenig Leute so einen austarierten Musikgeschmack.
Und
also
so ein Radar überhaupt, der von sich weggeht. Ne?
Der liebt einfach Musik und das merkt man auch total. Und das ist auch total schön, mit dem irgendwie so über Musik zu sprechen.
Also du hattest dann die Ablehnung von Schauspiel. Okay, das ist gescheitert, aber ist egal, weil Musik läuft.
Ja, es hat sich nicht so angefühlt wie ein Scheitern irgendwie. Mhm. Vielleicht mache ich mir auch was vor, aber ich weiß ja, wie dieser Podcast heißt und ich bin so, und ich habe heute ganz viel drüber nachgedacht.
Ich bin einfach nie gescheitert.
Nee, also ich bin natürlich gescheitert, aber ich habe das nie so wahrgenommen. Das ist ja das Ding. Also ich habe mich nie so da rein, also ich hatte natürlich auch bestimmt viele traurige Momente, aber es war nie so ein Gefühl von, ich habe es irgendwie verkackt oder so.
Ja.
Weil immer was anderes passiert ist. So, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für. Es war immer in Bewegung in irgendeiner Art und Weise. Ja.
Und hast du ein Gefühl dazu bekommen, selber auch in dieser Bewegung zu bleiben? Oder hast du das Gefühl, ich muss in Bewegung bleiben, weil das hat mir bisher Erfolg versprochen? Oder ist das wirklich so ein entspanntes Verhältnis zu, es kommt schon was als nächstes wieder?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Vertrauen. Also ich hab Vertrauen in, dass es irgendwie funktioniert. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich kann das nicht so richtig verorten, woher das kommt oder wo genau in mir das liegt oder so. Und bestimmt gibt es auch Momente, an denen das so ein bisschen ins Schwanken kommt. Aber grundsätzlich ist es immer da gewesen. Mhm. Vielleicht war es nicht ganz immer da, aber es hat, glaube ich, angefangen, als ich hatte, wie man vielleicht schon gehört hat, eine sehr problematische Schulzeit. Mhm. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht gebaut für diese Art von Informationsaufnahme, genau. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich war sehr unruhig und sehr laut und das hat auch bis zum Schluss irgendwie angehalten. Ich habe es nicht geschafft, mich da irgendwie runter zu regulieren und habe dementsprechend extrem viel negatives Feedback bekommen die ganze Zeit und war irgendwie so ein Unruhestifter und die Lehrer sind an mir verzweifelt, weil sie immer gesagt haben, ja, du bist doch so, lern doch mal und so, ist doch irgendwie, was ist denn los und so, verstehen das gar nicht. Und also ich habe eigentlich nur negatives Feedback bekommen, bis auf die Momente, in denen man sich irgendwie kreativ ausgedrückt hat. Also ich war da, kennst du wahrscheinlich auch.
Ging mir genauso. Ja. Kunst, dann irgendwann gab es darstellendes Spiel, ja, und dann, das waren so die Sachen. Und Sport.
Ja. Bei mir war es Sport nicht so richtig. Obwohl ich konnte ganz gut rennen. Ich bin einfach viel weggerannt. Ich glaube, das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir das machen, was wir machen. Weil wenn man irgendwie überall gesagt kriegt, nee, das ist irgendwie scheiße. Und da sind auf einmal alle so, das ist ja auch das andere Extrem gewesen. Das war ja nicht so, dass, ja, das kannst du aber jetzt ganz gut. Sondern auf einmal schaut man da irgendwie in offene Münder und alle sind so, boah, und so. Ich denke mir so, okay, ich dachte bis gerade eben, ich kann gar nichts.
Das stimmt,
anscheinend ist jetzt hier irgendwie ein Ort, an dem ich mich sicher fühlen kann. Und ja, ich glaube, das war so dann irgendwie ist es da entstanden. In der zweiten oder dritten Klasse, glaube ich schon.
Ja, das war bei mir auch so, dass ich beim Kunstunterricht, dass das irgendwie, weil es gab Leute, die konnten krass filigran und super zeichnen und auch perspektivisch gut, das war dann so nie meins, aber dann hatte ich eine Lehrerin, die einfach gemeint hat, Anton, du bist halt ein Expressionist, so bei dir geht's irgendwie, es ist halt vielleicht grobmotorisch, aber intensiv.
Ja.
Und was weiß ich, war vielleicht einfach eine gute Pädagogin, aber es hat, wie du beschreibst, so ein Gefühl gegeben von, ah krass, das ist ein Wert, der jetzt nicht bemessbar ist in, ich kann diese Gleichung lösen.
Ja, ja genau, ich hatte, das ist ein gutes Beispiel, weil ich hatte auch lange das Gefühl, und das finde ich eigentlich interessant, dass das Schulsystem sowas schafft. Also ich hatte lange das Gefühl, dass ich auch für Frauen nicht interessant bin, weil ich schlecht in Mathe bin.
Krass.
Das muss man sich mal überlegen. Also also es gab bestimmt einen Zeitraum in meinem Leben. Also es war jetzt nicht bis in die 20er rein, aber
wo
so,
Mathe das Must-Have war.
Ja, wo ich irgendwie so dachte, so, wow, okay. Das kriege ich nicht geschissen, also kann ich das mit einer Freundin irgendwie auch vergessen. Obwohl mit 10 man jetzt nicht unbedingt eine Freundin haben muss. Ne?
Ja.
Das wäre jetzt vielleicht auch nicht auf
irgendwas. Aber der Leistungsdruck war da.
Es war ein Leistungsdruck da und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, okay, der Zug ist wohl irgendwie abgefahren. Aber das ist doch interessant, dass, dass einem so ein System das Gefühl gibt, ein Versager zu sein und irgendwie quasi so aus, also auch als möglicher Sexualpartner nicht interessant zu sein, weil man eben diese eine Sache nicht kann. Das ist. Also ich bin bestimmt nicht der Einzige. Hoffentlich, vielleicht bin ich auch.
Nee, aber es schließt sich der Kreis gerade. Ah ja, weil ich merke es auch, dass, wann war das dann so mit 13, 14, wo ich mich dann einfach das erste Mal total verliebt habe in eine Klassenkollegin.
Ja.
Und dann war das Wichtige für mich, die Aufmerksamkeit zu bekommen, irgendwann dann den Erfolg zu haben. Oh, sie verliebt sich vielleicht auch in mich. Und das war dann eigentlich das Prägende, was meine Schulzeit dann wichtig war. Weil, wie gesagt, Mathe und so dann scheißegal war. Plus ich dann nicht das Gefühl hatte, ich muss Mathe können. Also, sie gibt mir das Gefühl, dass es okay ist, dass ich in Mathe scheiße bin. Und dann aber, genau, dann ging es halt um Liebe und was da so alles abgeht. Und was in der Schule war, ja, hatte dann wenigstens keine Macht mehr. Das war
es gibt diese gut. Zeile von Kollega, wo er Fußballclub-Zeiten auf Hula-Hoop-Reifen reimt, wo er irgendwie sagt, er wäre damals in den Fußballclub-Zeiten, bis sich die Interessen nur noch um Frauen drehten wie Hula-Hoop-Reifen.
Ja. Ja, eine gekonnte Überleitung, weil du nämlich auch krasser Rap-Fan bist.
Ich bin krasser Rap-Fan, ja. Ich möchte nur ganz anfügen, dass natürlich auch viele Männer und everything in between, glaube ich, auch Hula-Hoop-Reifen benutzen und das ist eine...
Fakt.
Ja, das ist... hat er sich so hingebogen, der gute Kollege.
Ist denn der Kollege in deinen Augen schon ein Schrott-Promi, für den du dich interessiert oder ist das auf der Rap-Fan-Ebene?
Ich habe mich auf jeden Fall.
Switcht er so hin?
Ja, er geht so ein bisschen. Tatsächlich ist es wirklich so. Er ist ein sogenannter, beim Wrestling würde man sagen, ein Tweener. Also er ist mal das eine, mal das andere.
Sí, claro. Muchas gracias. Adioso. Ah, Entschuldigung, da war ich noch in ein kleines Gespräch verwickelt. Ich grüße euch wieder ganz herzlich. Übrigens, wenn es ums Rappen geht, da ist Spanien mit ganz von vorne in der Verfahren. Übrigens, hier am Strand habe ich gerade einen Rapper gesehen, der heißt Costa Cordales und seine Lines, die gehen so: Cuando se mala de olore, cuando se mala de olore, cuando se mala de olore. Das reimt sich alles einfach perfekt. Ich stehe auf ihn. Naja, apropos, ich muss mal wieder auf den Delfin. Adiosu.
Hast du das Gefühl, du schreibst trotzdem eigentlich auch Rap-Texte oder schreibt man schon anders, weil man weiß, es ist für ein bestimmtes Genre?
Es ist auf jeden Fall anders, weil die Reime komplexer sein müssen beim Rap und weil, also diese ganze Geschichte mit Flow und quasi, dass du so Binnenreime hast und so weiter und so fort, das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und es ist viel komplexer und anstrengender auch, das zu machen. Es ist echt ganz schön Puzzlearbeit. Also so, ich habe ja auch mit vielen Rappern zusammengearbeitet und das sind auf jeden Fall wirklich, das sind krasse Frickler. Das darf man nicht irgendwie unterschätzen.
Als Texter auch?
Ja. Also, cool. Ja. Und da...
Darfst du sagen, mit wem oder sind das so Ghostwriter-Sachen?
Das war auch ungefähr zu dem Zeitraum, kurz nach dem Abitur. Mhm. Da wir haben darüber nämlich gar nicht mehr geredet. Mein Handy hat irgendwann geklingelt. Mhm. Ich hatte so ein Handy, so ein Aufklapp-Handy, was, wenn eine Nachricht gekommen ist oder angerufen wurde, dann hat immer so ein Licht so geblinkt an der Seite. Das ging um so rum und es blinkte so auf.
Es gab auch so Sticker, die man raufkleben konnte auf die Handys. Und die haben dann geblinkt.
Auch gut.
Weiß nicht, wie das geht, aber das war auch krass.
Wir waren zu schlecht in Mathe, um das zu wissen.
Wie und das in Physik und in oder Physik. Chemie. Ich weiß nicht mehr, was der Unterschied ist.
Und jemand hat mein Handy geklingelt und da war halt jemand dran und der hat gesagt, er wäre Casper. Und ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, ja klar, so wie man das dann so denkt. Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte den vorher einmal ganz kurz getroffen. Ich war auf einem Konzert von dem und da haben wir auch ein bisschen geredet und es gab halt meine Band schon und da hat er irgendwie gesagt, dass er das cool findet.
Aber wie kam das dazu, dass ihr ins Gespräch kommt? Also
Wir hatten gemeinsame Bekannte schon so ein bisschen in diesem Musik-Szenen-Ding.
Durch dieses Ding, als du nach Hamburg gegangen bist oder aus Husum schon?
Wir haben auch schon aus Husum heraus viel in Hamburg gespielt und haben irgendwie dann auch ein Management gehabt in Berlin und so. Und darüber so ein bisschen kamen diese Kontakte zustande. Unser damaliger Manager kannte Casper auch. Und dann waren wir auf einem Konzert, auch ein legendäres Konzert übrigens, in Flensburg, wo Casper mit Kraftklub gespielt hat, vor so 100 Leuten.
Oh, geil.
In so einem richtig ranzigen Laden. Kraftklub sind auf die Bühne, die haben so ein Punktespiel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Die haben so ein Punkte, das müssen wir eventuell rausschauen.
Schauen wir mal, ja.
Die haben so ein Punktespiel gespielt, was daraus bestanden hat, dass man irgendwie besonders bescheuerte Sachen machen muss.
Während der Show.
Während der Show, aber auch außerhalb der Show, um Punkte zu bekommen.
Ja.
Und Kraftklub haben die Show damit gestartet, dass sie auf die Bühne gegangen sind und Felix hat gesagt, Flensburg, jetzt wird Arsch gefickt. Ich glaube, das gab 3 Punkte oder so. Ja, genau. Auch einen Punkt gab es, glaube ich, und aber auch sehr viel Ärger, als Till mir im Backstage-Raum ein Joghurt an der Stirn zerschlagen hat, was dazu geführt hat, dass der ganze Raum voll mit Joghurt war. Ich wusste gar nicht, wie viel Joghurt in so einer kleinen Packung drin ist. Das gab auf jeden Fall Ärger, da musste der Raum neu gestrichen werden. Aber ich schweife ab.
Ja, aber schön.
Da hatten wir uns eben kennengelernt und auch kurz gesprochen, auch über Texte. Und für mich war das total krass, weil ich echt großer Fan war von Casper. Und wahnsinnig toll fand, was der damals gemacht hat und auch was der heute noch macht. Und ich war natürlich so ein bisschen starstruck, als dann auf einmal er auf meinem komischen Telefon angerufen hat. Dann war ich so, ja, okay. Und dann meinte er so, ja, ich arbeite gerade an einem Album und ich habe hier so einen Song und da ist ein Refrain drauf, der ist jetzt irgendwie, der gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Hättest du vielleicht eine Idee? Und ich war so, boah. Aua, Gänsehaut, ja klar und so. Und dann habe ich irgendwie auch was geschrieben und habe ihm das geschickt und er meinte, ja, finde ich ganz gut, aber passt irgendwie noch nicht. Und das hat dann auch nicht funktioniert. So, also ich habe da nicht dann ja. für geschrieben, weil ich habe da quasi das erste Mal so ein bisschen so für jemanden anders als für mich selbst einen Text geschrieben, der dann nicht genommen worden ist, aber es war trotzdem so, okay, ich habe hier einen Song und ich höre den ganz oft und es war quasi das erste Mal so reinschnuppern in diese Art von Arbeit.
Hast du ihn dann geschrieben, wie du Casper hörst da drauf oder hast du ihn geschrieben, so wie du deine Songs geschrieben hast?
Nee, es ist bei mir schon so, dass ich ganz anders schreibe, wenn ich für Künstler schreibe, weil ich mich wirklich versuche, da reinzudenken. Ich höre dann ganz viel die Musik. Und ich gucke auch Interviews im Zweifel, um mich darauf vorzubereiten, was das für Leute sind, um irgendwie in den Kopf so reinzukommen, weil ich das irgendwie langweilig, also mich fragen manchmal auch Leute, hast du irgendwas rumliegen oder so, und das habe ich eigentlich nicht. Also ich schreibe sehr viel, aber für mich ist das trotzdem dann so, dass ich denke, nee, das habe ich mir ja nicht für dich ausgedacht, das habe ich mir irgendwie einfach ausgedacht und das finde ich irgendwie so ein bisschen doof. Ich möchte schon mir mehr Gedanken machen und deswegen ist es auch mittlerweile so, dass ich weiß relativ schnell, ob mir was einfallen wird, wenn ich irgendwas höre. Also mir fällt ja auch nicht zu allem was ein, das wäre ja auch krank. So. Und ich habe früher immer gesagt, ich mach erstmal alles, um zu gucken, was so funktioniert und mittlerweile weiß ich, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn ich bestimmte Künstler höre und es passiert nichts bei mir, das muss ja nicht heißen, dass das schlecht ist oder so, aber ich komme da irgendwie nicht rein, ich komme da nicht ran, das löst nichts bei mir aus, dann weiß ich auch schon, dass da kann ich nichts machen. Mhm. Also da kriege ich nichts hin. Das ist dann irgendwie, natürlich kann ich das auf einer handwerklichen Ebene versuchen da und da wird bestimmt auch irgendwas rauskommen, aber es wird nicht diese komische Form von Magie haben, wo man irgendwie denkt so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und das ist ja das, warum ich das so gerne mache, dass man da sitzt in einem Raum, es ist still und auf einmal hast du einen Song und keiner der Anwesenden weiß, wo das jetzt eigentlich alles so genau herkam.
Total. Ich finde das auch total schön und magisch, wie du es beschreibst, diesen Moment. Wenn man zusammen schreibt und zusammen Worte findet, die vielleicht gar nicht entstanden wären, wenn man jetzt allein
total,
ist.
Ja.
Und fand es immer so eigenartig, diesen Genieanspruch, dass das jemand alleine geschrieben haben muss. Oder bei Bushido war das ja dann irgendwann klar, dass der seine Ghostwriter hat, wo ich so denke, hä, mach das doch einfach auf. Sag doch einfach, man kann es ja sehen, auch bei den ganzen internationalen Alben sieht man ja immer, dass 4, 5 Leute dran rumschreiben.
Oder 20 bei Kanye.
Ja, irgendwann ist man natürlich so, okay, was kommt denn jetzt wirklich noch von dir? Aber also für mich als Musikfan ist es doch spannender, wenn ich sehe, ich gucke mir, keine Ahnung, beim Casper-Album an, wir hatten mitgeschrieben und sehe, Max Richard Lessmann hat auch mitgeschrieben. Ah, spannend, weil der hat nochmal die und die Note und macht so eine Art von Musik. Also es macht das Projekt größer und spannender.
Auf jeden Fall, das finde ich auch.
Ja, da geht es dann um Authentizität.
Es gab ja dieses große Ding mit Drake und Meek Mill, als Meek Mill diese ganzen Songs mit den Ghost-Spuren geleakt hat, was aber auch schon auch ein bisschen lustig war, muss ich sagen, weil tatsächlich der Rapper, ich weiß gar nicht, ob das Party Next Door war oder irgendjemand anders sogar noch, tatsächlich jede Betonung vorgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das damals gehört hast.
Nee, aber ich habe zum Beispiel von Frank Ocean gab es, vor seinem Mixtape, was so krass abging, gab es schon so einen Lenny Braw Collection oder irgendwie so. Und da waren auch lauter Songs, die er einfach als Songwriter für andere geschrieben hat. Da war dann zum Beispiel ein Song für John Legend.
Ja.
Und ich fand es eher spannend, das zu hören.
Ja. Sia hat auch mal ein ganzes Album rausgebracht aus abgelehnten Songs, die sie für andere Leute geschrieben hat.
Das war doch dann ihr Step nach draußen, oder? Mit, dass sie, ich mache jetzt die Songs selber, die abgelehnt werden.
Ja,
oder?
Genau. Und ich glaube, dann hat sie schon auch eigene geschrieben. Aber es gibt eins, da sind nur abgelehnte Songs drauf. Und das ist deswegen ganz interessant.
Weil man hört, für wen es ist.
Genau. Das heißt auch This is Acting, übrigens, das Album. Was ich auch einen sehr guten Titel finde, weil es eben, im Prinzip ist es auch genau das. Und das vereint dann vielleicht auch ein bisschen das, was ich machen wollte, als ich 15 war, um da jetzt drauf zurückzukommen. Ja. Ich wollte schon auch Schauspieler werden und auf eine Art bin ich das irgendwie auch geworden, nur eben auf eine ganz andere, also es kommt was anderes dabei raus, so.
Das ist krass spannend. So im Hintergrund. Bisschen ja. wie der Regisseur.
Ich gehe in den Kopf. Ich
genau, in den du Kopf. Gehst in den Kopf und führst es dann aber gar nicht mehr weiter aus.
Sehr ich rühre so ein bisschen rum.
Genau. Du schreibst, ich weiß gar nicht, ob wir das rausschneiden müssen, weil es niemand wissen darf, aber ich weiß es von Ali selbst, du schreibst mit Ali.
Ja.
Ne? Mit Ali Neumann.
Nee, das darf man wissen.
Darf man wissen? Ja,
das, okay, ja, das cool. erzählt sie auch und das freut mich auch, dass sie das so erzählt. Das müsste sie gar nicht. Mir ist das gar nicht so wichtig,
ja.
dass die Künstler das sagen oder dass das irgendwie so publik ja. wird. Aber ja, Ali ist Wahnsinn. Also Ali ist, ja.
Sie meinte, das war auch eine tolle Situation, wie das dazu kam, weil sie nachgedacht hat, mit wem könnte das passen und hat dich dann zufällig auf dem Spaziergang getroffen.
Genau.
Und ihr hattet irgendwie dieselbe Geschichte, dass ihr nach Husum geht beide oder irgendwie, ne, sie kommt ja auch aus Friesland.
Ja.
Und dann beide wieder nach Berlin, also es gab so Überschneidungen und dann.
Ja, genau. Das war so, dass, das kommt noch so ein bisschen dazu, ich hatte einen Monat vorher mir gesagt, ich muss mal aufhören kurz damit. Ich muss mich mal kurz irgendwie, das klingt jetzt so groß, ne? Ich muss mich kurz mal wieder finden, ich muss mal kurz wieder wissen, was mache ich hier eigentlich, weil ich so viel in den Köpfen von anderen Leuten drin war in den letzten Jahren, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich meine, das macht mir alles Spaß, ist alles cool, aber was will ich eigentlich machen? Und habe dann gesagt, ich mache jetzt nichts mehr. Ich mache dieses Jahr, schreibe ich keinen Song mehr für jemand anders, so.
Und dann aber nur für dich oder gar nicht?
Erstmal gucke ich erstmal, was ich jetzt so mache. Ich schreibe jetzt keine Songs mehr erstmal.
Ja.
So. Also zumindest nicht für andere. Und dann war ich so, war der Monat auch ganz gut. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Und dann war halt wirklich so wirklich Schlag dieser Monat vorbei. Und mein Manager ruft mich an und sagt, hier willst du für den und den schreiben. Darüber möchte ich gar nicht reden, weil das irgendwie noch nicht so feststeht, ob das alles so funktioniert. Aber das war auf jeden Fall so ein Traum von mir immer. Und das war so einer der großen Träume, die ich so hatte, wenn man irgendwie anfängt, sowas zu machen. Dann denkt man, das wäre doch irgendwie geil, das würde passen. Das war dann so, dass er gesagt hat, hier, ich habe den Kontakt, die würde ich gerne kennenlernen da mal mit dem Label und so. Willst du da nicht mal hinfahren? Und da war ich so, da bin ich schon so ein bisschen ins Kippeln gekommen und meinte so, ja, ich rufe dich später nochmal an. Dann habe ich eine große Wassermelone gegessen, habe eine Wassermelone mir gekauft, habe extra von zu Hause einen Löffel mitgenommen, ein Messer. Dann habe ich mich in Eimsbüttel, auf den Eimsbütteler Marktplatz gesetzt.
Und so eine halbe Melone reingelöffelt.
Und habe mir die ganze Melone so reingelöffelt. Nee, nicht nur die halbe, ich habe zwei Hälften mir reingelöffelt. Und das war gut irgendwie. Und dann hatte ich gerade die Melone weggeworfen und auf einmal steht eine Erscheinung vor mir, weil man muss ja sagen, Ali hat ja auch eine unglaubliche Ausstrahlung. Ich war noch so ein bisschen in so einem, ja, in so einem Wassermelone.
In so einem Melonen-Tunnel.
Ja, ich war so ein, total voll klebrig, auch mit diesem Melonenzeug im Mund und im Gesicht. Und dann sagt sie so, ich habe heute eine Liste gemacht mit Leuten, mit denen ich schreiben würde gerne und du stehst da drauf und jetzt treffen wir uns hier. Das war schon krass, weil ich dann irgendwie dachte, okay, ich sollte das eventuell doch nicht aufhören, das zu machen. Also wenn mir jetzt wer auch immer oder was auch immer so zwei Sachen, die ich so gerne machen würde, so hinhält, dann wäre es Quatsch da irgendwie so aus... Ja, an so Plänen oder so Dogmen festhalten, zu sagen, ich schreibe keinen einzigen Song mehr. Und dann haben wir über den Sommer hinweg viel geschrieben, waren im Freibad, haben Melone gegessen.
Okay. Mit Schafskäse?
Ja, mit und ohne.
Ist ja der Trendsalat des Jahres, würde ich sagen.
Aber das war doch schon vor Jahren auch,
aber jetzt begegnet er mir viel, viel mehr als sonst. Also ich glaube, vor Jahren habe ich
auch vor zwei Tagen mit Elena Gruschka diesen Salat gegessen. Ali ist ja vegan,
ja.
Aber es gibt tatsächlich ganz guten veganen Schafskäse,
echt?
Mit dem man das auch machen kann.
Das finde ich ja eine sehr schwierige Sache noch, ne? Guten veganen Käseersatz.
Ist auch. Also gerade als Käse-Fan, bist du auch Käse-Fan?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Ich probiere ja eigentlich, also ich muss zumindest erstmal durchziehen, Vegetarier zu werden. Ich habe so letztes Jahr angefangen, mir nicht mehr Fleisch selber zu kaufen. Wenn mein Vater eine Lammkeule auftischt, so, dann esse ich das auf jeden Fall auch. Oder jetzt waren wir in der Toskana und da ist einfach so krass verloren als Vegetarier. Was haben Sie denn als vegetarischen? Ja, Kartoffeln. Okay, dann nehme ich nur Kartoffeln. Während die anderen irgendwie, weiß ich auch nicht, Steak essen und Schinken und so. Nee, genau, aber... Ja, ohne Käse und ohne Eier, das finde ich schon schwierig.
Eier sind, fand ich immer schon ekelhaft.
Ja.
Auch das Konzept Ei. Ist doch eine ekelhafte Idee.
Das zu essen oder dass es überhaupt existiert?
Nee, das zu essen. Nee, dass es existiert, ist, das finde ich grundsätzlich eine ganz gute Idee. Also das
Ei ist auf jeden Fall hat durch das Anbraten halt ein krass. Ich glaube, das ist so dieser Effekt, dass du was Schwabbeliges hast, was auf einmal so weiß wird und es dann dir rein.
Aber ist auch gekochte Eier?
Ja, aber jetzt nicht on a regular. Eher Spiegelei und go.
Nothing but the Hortik. Genau, es geht nichts über ein hartes Ei. So mag ich sie am liebsten. Hallo, meine lieben Freunde da draußen. Ich sende euch so much love hier aus meinen Holidays. Übrigens, der stramme Max, der mag seine Eier gern rasiert. Und ich liebe übrigens auch noch Ex Benedict. Apropos Ex, ich muss jetzt meinen Keller Holz hacken. Adiosso.
Es gibt eine Kandidatin von verschiedenen Dating-Reality-Shows, die heißt Carina Spack. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Und die hat mal erzählt, dass sie jeden Morgen 8 Eier isst.
Ach du
und
Scheiße.
Zwar 4 hartgekochte und 4 Spiegeleier.
Boah. Ich glaube, da würde ich dann auch richtig krass zu viel kriegen, schnell.
Das ist doch nicht.
Das macht doch auch
gut sein.
Dwayne The Rock Johnson, der isst doch auch so krank viele Eier.
Ja, der isst. Es gibt da so ein Video, wo so ein Redakteur
versucht,
Hast du es auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen, ja. Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant.
Wo den Tag lang probiert, den Fitness- bzw. nur des Essens, den Essensstandard hinterherzukommen. Und der isst irgendwie alle 2,5 Stunden und startet irgendwie auch mit 12 Eiern und 4 Kilo Steak. Aber das war doch auch Tim Wiese. Der hat doch dann irgendwann mal gesagt, ich esse 7 Kilo Fleisch am Tag.
Wirklich? Das
ja, oder
ich bin, ein großer Fan von Tim Wiese auch.
Ja.
Ich bin auch Werder Bremen-Fan.
Und sehr gut.
Für mich ist Tim
Wiese. Ihr habt es geschafft, wieder mal.
Ja, ich bin sehr glücklich darüber. Obwohl ich sagen muss, ich habe vor längerer Zeit aufgehört, das so aktiv zu verfolgen, aus dem einfachen Grund, dass es mir das Wochenende versaut hat.
Wie lange ich das schon versuche.
Für mich war das aber wirklich so, ich hab tatsächlich einfach die rationale Entscheidung getroffen, dass ich nicht möchte, dass 11 andere Menschen einfach so, oder 12, wenn man den Schiedsrichter mit einberechnet, also einfach mal so sich überlegen können, wie jetzt so mein Wochenende wird. Und dass ich dann so schlecht, und ich fand das auch so ein bisschen, ich fand mich so albern. Ich war so, Freunde waren dann so, was ist denn los? Und dann so, ja, Werder hat verloren. Was ist denn das? Also dann dachte ich, nee, ich habe große Sympathien weiterhin für diese Mannschaft. Ich finde die ganz, die haben immer wieder tolle Leute und das ist irgendwie schön.
Aber guckst du dann die Zusammenfassung oder guckst du nur das Ergebnis oder guckst du gar nicht?
Tatsächlich meistens sogar mittlerweile, also es ist immer weniger geworden. Ich habe es so runterdosiert über die letzten 6 Jahre. Ich habe am Anfang immer noch die Zusammenfassung geguckt, ich habe auch noch Sportschau geguckt, aber ich habe irgendwie dann irgendwie gedacht, ich muss weniger fühlen. Das Interessante daran ist aber, was ja auch logisch ist, ist, dass ich mich auch nicht mehr so freuen kann. Weil ich nicht mehr so traurig bin, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so freuen. Und natürlich ist das richtig krass, dass sie das jetzt geschafft haben mit der Relegation und so. Und wenn ich da so drin gewesen wäre und quasi jeden Samstag geheult hätte, das ganze Jahr über, die ganze Saison über, dann hätte ich so einen euphorischen Kick gehabt. Und das ist natürlich auch schade, dass ich mir das quasi selber genommen habe. Aber es war es mir irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt, war es mir das nicht mehr wert.
Ja. Ja, ich merke das auch, dass das eine.
Bist du Fußballfan aktiv?
Ja, viel zu tief drin. Ich bin Frankfurt-Fan und denke auch immer so, komm, das war jetzt die letzte Saison und dann geht es halt doch immer noch mal weiter.
Bei Frankfurt ist es aber auch spannend, weil es immer wieder ist,
genau.
Jedes Jahr ein bisschen anders.
2018, 19. Mai, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, es wird mein erstes Tattoo, ehrlich gesagt. So einen schönen DFB-Pokal, wie Kevin Prince Boateng ihn in die Höhe hält.
Ja, ein DFB-Pokal ist ein gutes Tattoo oder wie Leroy Sané sich selber auf dem Rücken, wie man irgendwie jubelt. Und der hat ja, glaube ich, ein Nationalmannschaftstrikot an und war zu dem Zeitpunkt noch kein Nationalspieler. Das finde ich aber auch gut.
Ja,
das finde ich tatsächlich krass. Gut. Das ist so ein bisschen Kanye West, der sich selber irgendwie in 4x4 Meter überm Sofa hat und auf die Frage, warum, hat er gesagt, you have to cheer for yourself before anyone else does.
Stark. Zlatan Ibrahimovic hat, glaube ich, ein Foto von seinem Fuß in der Wohnung. Und da hat er auch gesagt.
Mit Socke oder so Uwe Seeler mit so nackt.
Nee, ich glaube einfach nackt so. Und dann wurde auch gefragt, warum. Und dann hat er gesagt, damit seine Familie
sieht, was das Geld mit nach Hause bringt.
Sich daran erinnert, warum das alles da ist.
Ich finde den auch genial. Slatan Ibrahimovic ist auf jeden Fall genial.
Schuhgröße 52, glaube ich, oder so. Der hat richtig, wirklich? Richtig große Treter.
Aber so ein Fußballerfuß ist doch bestimmt auch nicht so ansehnlich, oder? Also wenn du den so viel benutzt, dann bricht doch mal so ein Zeh und dann ist mal irgendwie da so die Hornhaut auch ein bisschen zu doll. Und
das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Und ich habe irgendwann mal, da war so im Sommer... Sommerpause hatte dann irgendwie, ich glaube, Hitzels, wie hieß denn der Stuttgarter Torwart? Der hatte so eine, weiß ich nicht, irgendwas, Kolumne oder so. Und der meinte auch, das Schlimmste.
Ist der Hildebrand? Timo Hildebrand.
Timo Hildebrand, genau. Und der hatte eine Kolumne, dass das Schlimmste ist, wieder ins Training einzusteigen, wenn man Urlaub hatte, weil du dann auf jeden Fall Blasen kriegst und die kriegst du nicht mehr los über Wochen und so. Dann dachte ich auch, oh, was für eine ätzende Scheiße mit, die ganze Zeit mit so.
Ja, die einen sagen so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe auf dem Flohmarkt ein Buch gekauft über Boris Becker. Ich möchte das
über Füße.
Über Füße.
Cool, Savage.
Ja, und ich möchte das jedem Menschen, der dieses Buch in die Hände kriegen kann, sehr empfehlen. Das ist ein Buch über Boris Beckers Karriere, bis er 18 oder 19 war, von seinem damaligen Trainer geschrieben. Mit ganz tollen Fotos, wie Boris Becker Skilanglaufen macht oder so am Strand liegt mit einem Walkman und so. Tolle Bilder. Und da geht es aber auch eben darum, dass Boris Becker, der ist ein richtiger Verrückter, ne? Das ist ein richtig wahnsinniger Typ. Mhm. Der Trainer sagt, er war gar nicht so gut. Und der hat eigentlich, was heißt gar nicht so gut? Der hat schon quasi in diese Landesauswahl geschafft, aber war da immer so, ja, so. Aber er war immer am längsten da und hat immer die ganze Zeit trainiert und war so ein Beißer und hat so gebissen.
Geil.
Und bei diesen Turnieren dann, also auch diese beiden Wimbledon-Siege, die er dann irgendwie da mit 18, 19 irgendwie sich da schon geholt hat, da war das so.
Liegen an seiner Hornhaut.
Nee, es liegt daran, jetzt kommt es nämlich, es liegt daran, dass er während dieses Turniers ganz schlimme Blasen bekommen hat. So richtig, richtig schlimme Blasen, blutgefüllte Blasen unter den Füßen hatte und beim Finale halt da auf den Platz gegangen ist und kaum gehen konnte eigentlich, weil das so weh tat.
Krass.
Und dieser Trainer sagt dann, er hat Boris gesehen, wie er da auf den Platz gegangen ist, so kaum gehen konnte, sich hingestellt hat auf die Linie und dann mit beiden Füßen 10-mal auf den Boden getreten ist, mit voller Wucht. Und dann hat er das Spiel seines Lebens gemacht.
Stark.
Und zwischendurch hat er immer wieder so absichtlich ganz doll draufgetreten. Das zweite Mal, beim zweiten Wimbledon-Sieg, hatte er am Abend davor 42 Fieber und ist quasi so grippekrank da aufgetreten. Und es ist wohl, er braucht den Schmerz, er braucht die Verzweiflung, er braucht es, kurz vorm Kollaps zu stehen, und dann ist er am allerbesten.
Krass.
Mir geht es ja ganz umgekehrt so, muss ich sagen. Ich bin nur gut, wenn ich Spaß habe.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich spüre auch die Energie des Guten, dass die größer ist als die Angst, als Antrieb. So.
Es gibt ganz viele Künstler, die ja irgendwie sagen, sie brauchen das zum Schreiben oder so. Und ich verstehe das. Ich nehme dann auch was mit aus diesen Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Aber so richtig umwerten und das irgendwie so recyceln, das kann ich dann erst, wenn es mir gut geht und wenn ich Bock habe.
Genau, genau. Weil wenn du Rock Bottom da liegst, dann nimmst du auch keinen Stift oder Handy in die Hand und denkst, mir geht zwar gerade scheiße, aber der Reim hier, der ist ja nicht nice, der mir gerade im Kopf. Also zumindest.
Doch, ich habe das nicht schon manchmal, dass ich dann, dass mir dann gute Reime einfallen oder auffallen bei anderen Leuten zumindest. Und das macht mich richtig glücklich, muss ich sagen. Ich bin, also jetzt nicht unbedingt, weil es ein Reim ist, so technisch, sondern über so gute Textzeilen werde ich richtig
euphorisiert.
Ich wirklich, das macht mich wahnsinnig glücklich, und deswegen bin ich auch so ein, um das vielleicht mal kurz zu sagen, so ein großer Rap-Fan geworden, weil ich ja auch früh angefangen habe, Texte zu schreiben, aber Hip-Hop irgendwie so ein Feld war, wo Leute Sachen gesagt haben, auf die ich nie gekommen wäre und auf die ich auch nie kommen werde, wo es auf einmal so, Alter, was geht denn ab? Und das wurde ja ganz extrem und ganz wunderbar dann mit dieser Haftbefehl, Chill und Abdi, Oleg Sash, Wasel-Ära, wo ich, da bin ich dann so richtig aufgeblüht. Nachdem es irgendwie zwischendurch dann irgendwie auch ein bisschen eine langweilige Phase gab, wo jeder wie Bushido klang.
Ja, total.
Dann wurde es nochmal so krass, und dieser neue Song von Chill und Abdi, ich weiß nicht, ob du gehört hast, der ist so krass.
Geil. Und wie sie es schaffen, wieder zu klingen wie am Anfang. Ja. Also das ist
aber
total
geiler.
Ja, genau. Aber geiler, aber trotzdem, dieses
Ignaz Bubitz Bridge.
So krass geil. so gut. Richtig schön.
Blueberry Yum Yum.
Ja, überkrass. Aber wie weit ist es denn dann weg zu einem Roman, wenn du so an Worten und Texten hängst?
Ich bin ja so ein, ich bin ja gerne schnell fertig. Das okay. merkt man vielleicht auch daran, dass ich sehr viele Gedichte veröffentliche. Ich finde dieses Gefühl, fertig zu sein, aber sehr gut. Ich mag das, fertig zu sein mit was. Und ja. Ein Song ist geil, kannst du irgendwie in einer halben Stunde im besten Fall schreiben. Oder an 2-3 Tagen.
Dann kommt sie doch entgegen, dass die Songs wegen Spotify
immer kürzer werden. Ja, aber schneller fertig. Ich finde das natürlich eine reizvolle Sache und ich werde das mit Sicherheit auch tun. Bis jetzt hat mich tatsächlich die Komponente des kurzfristigen
gereizt, oder?
Ja, das fand ich immer wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Aber das ist natürlich auch bequem. Ich finde es halt geil, rauszuballern und zu gucken, was irgendwie kleben bleibt und einfach so rauszuhauen. Und einen Roman, stelle ich mir zumindest vor, hat auch viel mit Mühseligkeit und ja. mit diesem Ganzen, ne? Und das ist genau das, was ich meine. Ich bin gut, wenn ich Spaß habe. Und ich kann bestimmt mittlerweile auch gewisse Sachen abrufen, weil ich das irgendwie technisch jetzt kann und Handwerk und so weiter und so fort. Aber ich komme nicht an die Sachen ran, die ich dann selber, wo ich dann selber da sitze und denke so, boah, ey. So, ja. Daran komme ich nur, wenn ich irgendwie in so einen komischen Zustand ja. komme und der geht über die Brücke der gute Laune.
Und das Gefühl, dass du gut bist da drin, das kam durch dann fortwährendes gutes Feedback oder?
Es kam so ein bisschen durch Selbstüberschätzung auch. Es kam am Anfang kam so wirklich dadurch, dass ich irgendwie gesagt habe, wir haben angefangen und ich habe gesagt, ich bin richtig krass.
Ja.
Und ich habe das aber, glaube ich, auch gebraucht, weil ich eben so viel negatives Feedback bekommen habe von außen. Mhm. Und es war jetzt gar nicht so, dass ich mich für grundsätzlich krass gehalten habe, aber ich habe das gebraucht, um es irgendwie so auszugleichen und auszutarieren.
Ja.
So. Und das war so ein bisschen wie mit Kochen. Ich habe irgendwann gesagt, ich kann kochen. Und dann habe ich einfach angefangen und ich finde aber Kochen geil und das ist so ein bisschen wie beim Songschreiben, dass du selbst, wenn du richtig krass daneben gegriffen hast, es immer noch irgendwie hinkriegen kannst.
Ja.
So. Deswegen sind das so Disziplinen, die mir irgendwie gefallen ja. und wo ich irgendwie denke, das macht Spaß. Man kann da mit seinem Instinkt irgendwie viel lösen.
Ja.
So. Und auch ein bisschen.
Und mit Käse.
Mit Käse und Instinkt und auch ein bisschen mit so ein bisschen Selbstüberschätzung kann man da in beiden Bereichen irgendwie ganz gut reinkommen.
Ja. Ach geil. Aber machst du, also existiert die Band noch, Vierkant-Tretlager, oder ist dafür einfach keine Zeit?
Wir haben uns nie aufgelöst, weil wir das irgendwie so ein bisschen theatralisch fanden und wir wollen auch grundsätzlich irgendwie nichts ausschließen. Aber de facto haben wir seit 3 Jahren kein Konzert mehr gespielt. Ja. Aber wer weiß es denn schon?
Ja.
Also wenn das irgendwie mal wieder aufploppt und wir eine Idee haben.
Man muss es nicht beenden, ne? Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass man nicht sagt, okay, es ist jetzt aufgelöst. Also Kool Savas hat bei dem Song jetzt O Junge, featuring Rin von Kitschkrieg, seine erste Zeile, Rap ist wieder da. Klassische Kool Savas-Line, sagt sonst, glaube ich, nur Samy Deluxe. War ich so, hä? Wann war ein Rap weg? Warst du weg?
Ich glaube, er meint sich selbst. Ich glaube, das hat
aber
sich,
er war doch auch nicht weg,
das hat sich verändert. Naja, war so ein bisschen, oder? Der war schon ein bisschen weg. Also in unserer Wahrnehmung, in unserem Herzen war er natürlich immer da. Ja. Aber ich habe den mal kennengelernt. Beim Bundesvision Song Contest habe ich Savas kennengelernt. Und das war interessant, weil...
Da habt ihr mitgemacht, ne?
Als Vierkant-Tretlager. Und das war interessant, weil der erste damals mit Xavier Naidoo aufgetreten, wo man ja natürlich sagen muss, schwierig, so. Und die beiden saßen die ganze Probe über, also wir waren da 3 Tage oder so in dieser Max-Schmeling-Halle und die saßen bei dieser ersten Gesamtdurchlaufprobe, saßen die ganze Zeit im Publikumsraum und haben sich jede Show angeguckt, weil sie quasi die Letzten waren, die geprobt haben. Und als wir unseren Song gespielt haben, ist die gesamte Crew von Xavier Naidoo und Kool Savas und die 10 Leute, die da mit dabei waren, sind alle aufgesprungen, haben applaudiert. Und haben uns danach auch gesagt, wie geil die das finden und so. Und das war so ein bisschen schräg natürlich, weil wir so ein, das war so ein Shanty, ne? Mhm. Mit so Akkordeon und so. Wir hatten so 10, nee, das war noch mehr. Wir hatten so 20 alte Männer mit Bärten auf der Bühne, die da so la 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 gesungen haben. Und Ja, das war auf jeden Fall schräg, ja. Da so Shoutouts von Savage zu kriegen dafür.
Aber ich habe jetzt vorhin auch nochmal das Video gesehen, Krieg und Krieg von euch.
Ja.
Ich finde, es sieht aus wie ein heutiges Rap-Video.
Das war auch so ein bisschen die Idee davon. So.
Funktioniert.
Ja.
Vielleicht warst du einfach nur zu früh.
Ja, du meinst damit jetzt,
ja,
oder was? Ja, ich weiß nicht, also dieses Album, das ist, war so ein klassisches Ding von, das musste einfach mal raus, glaube ich. Ich glaube, das ist so, uns war bewusst, dass das zu doll ist. So, das ist ein Album, da geht es im Prinzip darum, die Grundidee war zu sagen, der Mensch ist böse und schlecht, böse und gemein. Und das Beste, was wir tun können, ist uns in einem brüderlichen Akt gegenseitig umzubringen.
Ja.
Und das war aber nicht so gemeint.
Und dann die Natur in Ruhe zu lassen.
Ja, das war nicht so gemeint als Bedienungsanleitung für eine bessere Welt, sondern es war auch als Stein des Anstoßes so gemeint. Also eigentlich meint es das Gegenteil. So, was könnten wir denn stattdessen tun? Sag mir das doch mal bitte. Weil du findest das ja bestimmt scheiße, wenn du das jetzt hörst.
Ja.
Und deswegen ist es sehr extrem, das Album ist sehr traurig. Es ist eigentlich ein komplettes Album, mit so einer suizidalen Thematik, was einen echt auch runterziehen kann und auch mich runterzieht, wenn ich das höre. Was ich sehr, sehr gut finde, worauf ich immer noch sehr stolz bin, aber was klar war, dass das jetzt kein großer kommerzieller Erfolg wird, weil also gerade in heutigen Zeiten noch mehr als damals sind die Leute beim Musikhören ja so auf kurzfristiges Glück, wo wir wieder da sind, irgendwie gepolt, dass sie irgendwie schnell ein gutes Gefühl haben wollen, im besten Fall schnell irgendwie von einem Hit zum nächsten skippen, gar nicht mehr, da zähle ich mich auch dazu, gar nicht mehr so ein Album an sich überhaupt aushalten können und dann so ein Album, was so schwer ist und so viel von einem will und also auch soundtechnisch irgendwie experimentell ist,
Und war dir das bewusst, dass das jetzt kein kommerzieller Mega-Erfolg werden könnte?
Ja.
Und das war aber nicht so wichtig, sondern wichtig war das Selbstverständnis, ich find's krass, wir finden's krass.
Wir waren natürlich ein bisschen, also es gibt natürlich immer das Gefühl von, vielleicht klappt's ja doch. So, vielleicht ist es doch irgendwie so, dass das dann irgendwie so durchmarschiert aus Gründen, die man nicht so richtig weiß. Was aber klar war, war, wie gesagt, dass es raus musste. Wir mussten das irgendwie machen. Das ging irgendwie nicht anders zu dem Zeitpunkt. Wir hätten nichts anderes machen können. So, in dieser Band, in dieser Konstellation. Es war ein unglaublicher Kampf, dieses Album zu machen. Wir haben 3 Jahre lang da irgendwie dran rumgebaut. Und ich war teilweise mit Christian, mit dem Gitarristen Christian Topf, ich war teilweise mit dem wochenlang jeden Tag zu zweit im Proberaum und das hat uns auch fertig gemacht. Ne? Das ist auch nicht. Ich wusste danach auf jeden Fall, wie ich nicht arbeiten will. So, dass das, das war total gut und auch richtig wahrscheinlich genau für dieses Projekt, dass da so dieses Leid auch so drinsteckt.
Ja.
Aber das möchte ich langfristig nicht
in
meinem künstlerischen Schaffen so haben. Dass es einem so schlecht geht, so über so lange Zeit und man sich so quält und so schleppt und so viel verwirft auch. Da sind ja nur 11 Songs drauf, ne? Und ich schreibe halt einfach so wahnsinnig viel. Und in diesen 3 Jahren hat mich das aber echt ein bisschen blockiert, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist jetzt dieses Album, das ist irgendwie das Hauptding. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen mit anderen Künstlern geschrieben. Und das war für mich auf jeden Fall so ein Outlet, irgendwie so ein bisschen ein kleines Ventil. Aber hauptsächlich ging es die ganze Zeit um dieses Album. Und da wirst du schon auch ein bisschen kirre irgendwann.
Ja, und wie findet man da den Punkt, wo man sagt, so, das ist es jetzt? Jetzt raus damit. Geht das über die Deadline? Geht das über den Außen? Oder gab es da in dir einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt kann ich nicht mehr oder will ich auch nicht mehr oder es wird auch nicht mehr besser? Oder
ja, also ich bin halt gar kein Frickler. Ne? Ich wär nach einer Woche zufrieden gewesen damit. Ich hätte gesagt, und es ist auch ja auch interessant. Naja, es wäre zumindest interessant zu sehen, was wir, wenn wir jetzt direkt ins Studio gegangen wären und hätten das in 2 Wochen aufgenommen, was dann passiert wäre. Also mit der Musik vor allem jetzt, gar nicht kommerziell oder so, sondern was dann da entstanden wäre. Und ich, wie gesagt, ich bin gar nicht so ein Bastler. Für mich ist dieses Unmittelbare eigentlich das Erstrebenswerteste, weil das irgendwie das kannst du so schwer erzeugen. Ne? Das kommt so, man weiß nicht woher. Wie gesagt, das ist danach jage ich so hinterher.
Ja.
Und ich glaube, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Es gibt wenig Texte, die sehr gut sind, die über einen langen Zeitraum entstanden sind. Ich glaube, dass die allerbesten Songtexte, die einem irgendwie so ein krasses Gefühl geben, dass es immer was Unmittelbares hat. So. Natürlich gibt es dann mal eine Zeile, die ausgetauscht wird oder so, aber dieses so...
Das Grundgerüst.
Ja, es gibt auch totale Beispiele dagegen. Es gibt Leute, die sind super, die schreiben super Texte, die super emotional sind und super deep sind. Und das sind totale Bastler, so im Hip-Hop-Bereich. Die schrauben wirklich an jedem Wort und du bist am Ende, merkst du es aber nicht. Und dann ist es auch genial. Mhm. So, das finde ich nämlich auch genial, wenn es so eine Mühelosigkeit dann irgendwie wieder kriegt und quasi diese Unmittelbarkeit dann rückwärts irgendwie entsteht.
Ja.
So. Aber bei mir funktioniert das nicht. Vielleicht muss ich das, darf ich das gar nicht so allgemein formulieren. Das macht man ja gerne schnell, dass man von sich auf andere schließt. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich finde die Sachen, an denen ich lange gebastelt habe, eigentlich meistens nicht so geil wie die Sachen, die ich in 5 Minuten geschrieben habe und die dann einfach so waren.
Dann hast du ein Soloalbum gemacht, Liebe in Zeiten der Follower.
Yes.
Sehr guter Titel, wie ich finde.
Vielen Dank. Ich hatte diese Idee und hab die so in den Raum gesagt. Ich habe das Album komplett mit Sebastian und Johannes Madsen gemacht. Und ich saß mit Sebastian zu Hause bei denen da im Wendland nach so einem langen Tag und wir haben so die Songs nochmal gehört. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, Liebe in Zeiten der Follower. Und dann hat Sebastian nichts gesagt dazu, weil er irgendwie das gar nicht mitgekriegt hat. Und dann dachte ich, okay, ist scheiße. Na gut, dann doch nicht. So. Und dann irgendwann saß ich mit meinem Manager zusammen und der meinte so, Max, was ist denn eigentlich der rote Faden? Da hatten wir so die Hälfte vom Album. Was willst du denn eigentlich damit? So. Mhm. Wo soll das denn hin? Dann meinte ich, ja, das ist so Liebe in Zeiten der Follower. Und dann meinte er so, was? Und ich so, Ja, Liebe in Zeiten der Follower. Und dachte aber immer noch, dass das scheiße ist. So. Mhm. Und viele Leute finden das bestimmt auch scheiße. Aber wir fanden es dann, also ich fand es eigentlich richtig geil. Und als mein Manager das dann auch geil fand. Und als ich das Sebastian dann nochmal gesagt habe, und er sagt, das hast du mir noch nie gesagt. Okay. Das habe ich noch nie gehört. Das finde ich richtig geil. Es gibt übrigens auch einen deutschen Sänger, der mir auf die Schnauze hauen wollte, wenn ich mein Album so nenne.
Wirklich?
Ja, weil der gesagt hat, ich finde die Songs so geil und ich finde den Titel so scheiße. Und wenn du das so nennst, dann haue ich dir auf die Schnauze. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben uns aber auch länger nicht mehr gesehen.
Darf ich raten?
Ja, rate mal.
Oder du machst so Multiple Choice.
Und das ist schwierig. Bei Multiple Choice, vor allem wenn man das so freestylt, dann glaube ich, fällt es dir auf. Du darfst einmal raten.
Aber so
dann reden wir nicht.
Okay, so deutscher Singer-Songwriter, Indie.
Rock, jetzt machst du so einen Mentalisten-Trick.
Nee, weil ich hatte zwei Namen.
Ich so zuerst. Zucke mit dem Auge.
Zuerst hatte ich T.S. Ullmann. Und dann hatte ich Sven Regner.
Nee, keiner der beiden tatsächlich. Okay. Aber es hätte auch ganz gut zu denen gepasst.
Jetzt hau ich dir auf die Schnauze. Ja, das hätte sehr gut gepasst.
Hätte zu beiden ganz gut gepasst, tatsächlich, ja.
Spuren auf dem Mond finde ich richtig toll von dem Album übrigens.
Vielen Dank.
Ist das ein Text, der auch schnell da war?
Ja. Ja, also alle Texte, die auf dem Album sind, sind sogar die Lieder. Also das ist... Das war eigentlich auch das Interessante daran ist, dass das entstanden ist aus diesem großen Krampf und diesem großen Kampf heraus, dieses Album da herzustellen, dieses Krieg und Krieg Album.
Ja.
Ich war halt fertig, ne? Und ich bin, da sind wir wieder an dem Punkt, ich verstehe mich nicht so richtig als Musiker. Das liegt auch daran, dass ich mich nicht so wohl fühle beim Singen. Ich fühle mich auf der Bühne wohl und dadurch fühle ich mich dann irgendwie auch wieder beim Singen wohl. Aber im Studio, wenn kein Publikum da ist, wenn kein Feedback da ist, wenn irgendwie... Wenn ich keine andere Möglichkeit habe, mich irgendwie auszudrücken, wenn ich mir nicht das Mikrofon gegen den Kopf hauen kann, dann komme ich irgendwie so ein bisschen ins Schwimmen. Mittlerweile nicht mehr. Und das liegt viel an Sebastian und Johannes, weil ich hatte einfach so ein bisschen Panik. Der Moment ist halt so, das Album ist eigentlich fertig, die Band hat alles gemacht, alles steht und jetzt kommst du und bist nach außen hin irgendwie für viele Leute auch das Wichtigste, über das das irgendwie identifiziert wird. Und wenn du das jetzt nicht gut machst, dann ist alles mehr oder weniger für die Katz gewesen. Mhm. Und dieser Druck hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Und ich bin eigentlich immer krank geworden vor so Studiozeiten und habe immer irgendwie keine Stimme mehr und so. Und dann hat Olaf, unser Produzent, Olaf Opal, ein toller Produzent, toller Typ auch, hat dann gesagt, ich habe einen Kumpel, da fährst du mal hin aufs Land, da singst du das ein, der ist ein guter Sänger, der unterstützt dich, das wird alles gut, so. Und dann hat Sebastian mit seinem Bruder Johannes zusammen, die haben mich dann aufgenommen. Also die haben quasi die Tonspuren die Gesangsspuren für Krieg um Krieg sind dann im Wendland entstanden.
Okay.
Und Sebastian und ich, wir kannten uns vorher nicht, aber wir haben sofort super krass geklickt. Und das Interessante daran ist auch, dass Sebastian dachte, dass ich so ein ganz ernster, zurückgezogener, melancholischer Mensch bin, der irgendwie zum Lachen in den Keller geht.
Ja.
Und wir aber sofort auch auf so einer Gag-Ebene waren miteinander. Und das war irgendwie total toll. Und ich habe aber auch in dem Moment gemerkt, ja, dieses Album, das muss jetzt noch so raus, aber ich möchte nicht für immer so wahrgenommen werden, weil so bin ich gar nicht.
Ja.
Und das ist irgendwie bestimmt zum gewissen Teil meiner Persönlichkeit oder das war vielleicht auch so eine Teenage-Angst oder was auch immer das war, so eine Düsternis. Und genau worauf ich hinaus will, ist, dass wir, während wir da dieses schlimme, düstere Todesalbum aufgenommen haben, jede Nacht Songs geschrieben haben. Deswegen mussten wir auch nach einer Woche abbrechen, weil ich keine Stimme mehr hatte, weil wir immer nachts, weil wir immer nachts noch Songs geschrieben haben. Und wir haben alle möglichen Songs geschrieben. Wir haben damals auch Songs für Matzen geschrieben, wir haben für eine Sängerin Songs geschrieben, wir haben Quatschlieder einfach so geschrieben, so in der Küche, die teilweise auch aufgenommen. Und das war einfach so, das war super befreiend für mich. Nach diesem Kampf, ne? Nach diesem so, wir ringen so miteinander und auf einmal hatte ich jemanden, der genauso intuitiv und schnell Songs geschrieben hat, wie ich eigentlich, wie das so mir entsprochen hat. Und dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich habe eigentlich schon immer Bock gehabt, ein Album zu machen, was so Swing-Chanson-mäßig ist. Und ich habe auch Texte schon geschrieben dafür. Soll ich dir mal einen geben?
Mhm.
Und dann meinte er so, ja, klar. Und wir saßen, das war auch wieder so nachts und so. Wir hatten auch einige Biere irgendwie da so getrunken. Ich trinke ja eigentlich, wie gesagt, nicht, aber das war so irgendwie in the heat
da
of the moment.
Da auch schon eigentlich nicht, oder?
Da eigentlich auch schon nicht, aber es war irgendwie, es hat sich richtig angefühlt, das war auch gut. Ich vertrage das, also das ist ein anderes Thema, ne? Ich vertrage das nicht so gut. Mich zieht das so ein bisschen runter, ich kann keinen Alkohol trinken eigentlich, wo ich das sehr gerne tue und das bestimmt auch schon gute Dinge in meinem Leben bewirkt hat. So. Aber anderes Thema, also ich habe Sebastian diesen Text gegeben und bin auf Toilette gegangen und bin wiedergekommen und er hat Ich wünschte geschrieben. Auch schon mit dem Pfeifen.
Ach,
und
krass.
So. Und das war, wie gesagt, ich war pinkeln, ne?
Ja.
Also ich war keine 5 Minuten weg. Und dann war auf einmal dieser Song da und ich war super geflasht davon, war so, okay, krass. Ey, lass uns das machen.
Geil.
Das machen wir jetzt so. Und dann haben wir den auch tatsächlich aufgenommen, in diesem ganzen Ding noch so, während ich da diese Todesplatte da aufgenommen habe, haben wir diesen beschwingten, leichten, der ja auch eine große Traurigkeit in sich drin hat, das ist so ein bisschen der Übergang gewesen, diesen Song gemacht. Und dann war mir klar, wir machen das so zusammen. Und das, so hat sich das dann alles ergeben. So wieder, ne, wie ich am Anfang sagte, irgendwie hat sich immer alles so ineinander gekeilt.
Und hat sich das dann auch, die Angst vor dem Krankwerden oder mit der Stimme, hat sich das auch verändert dadurch, dass du dann andere Musik oder positivere Texte auf einmal oder neue Texte hattest?
Das hat sich, glaube ich, dadurch verändert, dass ich so einen sicheren Ort hatte da bei Sebastian und Johannes, die mir irgendwie ein sicheres Gefühl gegeben haben. Die auch beide wissen, ich bin nicht der beste Sänger, so, aber ich habe so meine Momente. Und die konnten die ganz gut irgendwie herausfiltern und herstellen. Und das ist so ein bisschen so, ich bin, glaube ich, was Singen angeht, bin ich so ein bisschen wie Mohamed Zidane, weißt du?
Kennst du den noch?
Ja, natürlich. Ja, der kann nur unter Klopp spielen.
Ja.
Und ich kann halt auch nur unter Sebastian und Johannes Matzen singen, glaube ich eigentlich.
Ja.
Weil ich mich da irgendwie sicher und wohlfühle und wissen, weiß, dass die, dass sie sehr lieb zu mir sind.
Voll schön. Voll schön, dass das bei dir so ist, hätte ich gar nicht gedacht, aber es zeigt mal wieder, dass es in jedem so diese Unsicherheiten gibt und der Körper sich, ob jetzt bei Boris Becker oder bei dir oder bei mir, sich seine Wege sucht.
Ja, der Körper sucht sich seinen
der
Weg.
Der Körper sucht sich seine Wege. Naja, um einem zu zeigen, ne, dass was nicht stimmt oder man Angst hat oder so.
Ja, dass man es irgendwie anders machen muss.
Ja.
Einfach, ich bin kein klassisch ausgebildeter, begnadeter Sänger. Ich habe halt eine Stimme, die irgendwie die prägnant ist und so, aber ich kann nicht ins Studio gehen, wie irgendwie andere Freunde von mir, die ballern dann einfach einen raus, als wäre überhaupt nichts gewesen. Ich muss mich da schon sehr, sehr gut fühlen.
Ja.
Da sind wir wieder genau bei dem Ding und dann funktioniert es auch und dann singe ich, glaube ich, auch ganz gut.
Und kannst du mittlerweile die Rahmenbedingungen besser abstecken als früher, dass es dir dann gut geht?
Ja, auf jeden Fall.
Das sind dann die Erfahrungswerte wahrscheinlich, dass man weiß, mit dem und dem fühle ich mich wohl.
Aber das ist tatsächlich auch der einzige Punkt, wo das bei mir so extrem ist. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das überhaupt noch so extrem ist, weil ich das immer nur noch in den Rahmenbedingungen gemacht habe danach und es dann eben auch gar nicht mehr so war. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, wenn ich das woanders machen würde.
Und kommt wieder was? Willst du wieder Songs aufnehmen, auch für dich oder die Band?
Im Moment habe ich so viel Spaß an den Sachen, die ich mache, dass sich der Gedanke nicht so richtig aufgedrängt hat bis jetzt. Also ich möchte das machen, wenn ich da Lust drauf habe und wenn ich denke, das ist es so. Wir haben echt viele Songs schon geschrieben, aber ich will das machen und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wenn ich da richtig Bock drauf habe, weil ich weiß, wenn ich dann so mittel Bock drauf habe, dann wird das auch nur so mittel.
Ja.
So, ich habe diese Erfahrung immer wieder gemacht, wenn ich nicht hundertprozentig Bock auf ein Projekt habe, ob das jetzt mit einem Künstler zusammenschreiben ist oder alleine oder was auch immer irgendwo zu sein, dann funktioniert es auch nur so halb.
Ja.
Und das möchte ich eigentlich nicht.
Ja, voll.
Halb ist irgendwie nicht gut.
Ja. Du hattest mal eine Idee für eine Band. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Oh, ich ahne, was jetzt kommt. Ja, ich hatte mal eine Idee für eine Band.
Pass mal auf.
Hallo lieber Max, hier ist Sascha.
Ja.
Ich wurde gebeten, hier eine Geschichte zu erzählen und deswegen erzähle ich jetzt eine kurze Geschichte. Nämlich davon, wie ich damals auf der Release-Party deiner Band Vierkant-Tretlager war und dann nach 12 Uhr erst Don't Look Back in Anger lief und danach mein lieber Kollege Jan Wehn, du und ich uns überlegt haben, nach 2-3 Schnaps und 2-3 Bier, dass wir eine Rap-Gruppe gründen würden, die Das Wetter heißen sollte. Daraus wurde leider nie was. Es war, wie man so sagt, eine Schnapsidee, aber daraus wurde dann letzten Endes später halt der Name für ein Magazin namens Das Wetter, das es ohne dich, lieber Max, nie gegeben hätte. Und in diesem Sinne, Scheitern als Chance, Band nie geworden, aber dafür Magazin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab dich lieb. Und Anton, mach guten Podcast. Bis später. Ciao.
Oh, schön. Mir ist ganz warm ums Herz geworden.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Sascha
Danke,
Ehlert.
Sascha. Ja, das, ja.
Das heißt, du bist auch Namensgeber für das Magazin für Text und Musik, Das Wetter.
Genau, ja. Der Name ist von mir und ich bin auch immer noch so ein bisschen stolz, wenn ich so Leute auf der Straße sehe mit so einem Pullover oder so.
Ja.
Weil ich denke so, ja, das sieht einfach auch geil aus.
Das stimmt.
Ich finde es immer noch super. Also lest nicht nur das Magazin, kauft euch auch auf jeden Fall das Merchandise.
Richtig.
Also eigentlich hatten Sascha und ich die Idee, so zusammen das zu machen. Und ich bin dann aber während der Produktion des ersten Hefts, habe ich dann irgendwie gemerkt, weil wir da auch so krass in dieser Album-Geschichte drin waren, dass ich das einfach nicht schaffe.
Ja.
Dass ich das nicht hinkriege. Und das war auch für mich irgendwie echt traurig, weil ich das auch so geil fand. Aber ich habe ihm dann gesagt, ey, es tut mir super leid, ich kann das nicht so 100% mitgehen, leider. Und habe mich aber immer wieder gefreut, wenn er mich gefragt hat, ob ich was schreiben will.
Ja, cool.
Und sonst mache ich in diesem Bereich eigentlich auch nichts mehr, weil mich das eigentlich nicht so richtig interessiert. Aber die Sachen, die Sascha von mir wollte, die haben mich dann immer sehr interessiert. Und dann habe ich das auch, gemacht.
Ja. Ja, ich finde es auch wahnsinnig toll und tolles Kollektiv. Und auch so ein Netzwerk, was total ermöglicht, neue Leute kennenzulernen, neuen Leuten einen Eintritt in Journalismus zu geben, in Musik, in Text. Das ist ganz toll. Ich hatte jetzt auch mein erstes Gedicht da veröffentlicht und war so total happy. Das hätte ich sonst nirgendwo gekonnt.
Ja, cool. Ja, super.
Das hat mich auch sehr gefreut. Ja.
Shoutouts.
Shoutouts, Das Wetter.
Shoutouts, Das Wetter.
Ja, wie geht's für dich weiter? Du schreibst jetzt einfach Texte. Nach wie vor.
Ich schreibe einfach, ja, weil ich das am besten finde. Deswegen mache ich das auch. Und nicht so wie Boris Becker mit blutigen Füßen, sondern im besten Fall mit einem Lächeln im Gesicht. Und ich gucke einfach, wo mich das so hinführt. Ich glaube, das wird gut sein, wo mich das hinführt.
Eine sehr schöne Grundhaltung. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei. Und sage danke für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Und ja, wir hören uns jetzt gleich noch im exklusiven Teil.
Oh. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert.
Ja, ich auch.
Was Exklusives mit mir da jetzt passiert.
Genau.
Ich hoffe, da gibt es Champagner und solche Sachen.
Ja, wir gehen jetzt auf das Hausboot.
Ja, sehr gut. Tschüss.
Tschüss.
Ach du verdammtes Ei, ist Schöner Scheitern etwa schon vorbei? Nein, ist es nicht. Es geht weiter bei Schöner Scheitern Plus. Ja, dort sprechen die beiden dann über das Schützenfest auf Husum, über Trash-TV-Formate wie Big Brother und Zlatkos Return. Was? Den gibt's noch? Wie geil! Außerdem kommt es zur kompletten Käse-Ekstase, bei der Max und Anton Raum und Zeit vergessen und ihre Köstlichkeiten in ihrem Käsehai auspacken. Es geht um Rauchen und Kotzen mit 14 im Cinemax. Und außerdem reden die beiden über männliche Dominanz im Musikbusiness und wie man das hoffentlich endlich zerschlägt. Oder ist es bereits zerschlagen, wenn ich mich da kurz einklinken dürfte? Ich würde sagen, nein. Na gut, also es bleibt spannend. Wir sehen uns, bleibt dran. Ich knatter schon mal los. Adios, amigos. Da ist ja André Rieu.
Danke vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war Schöner Scheit. Ein Schöner Scheit wurde produziert von der Produktionsfirma Studio Naschi. Zum Beispiel die Anna Müller, der Messer Sita, der Guggi Theresa.
Ja, wer war der Gast?
Max Richard Lesmann.
Danke.
Ein super Typ. Mir hat Spaß gemacht. Ja.